Wunderschönen guten Morgen euch allen. So ihr Lieben, wir gehen rein. Wie immer, traditionell, es gibt Traditionen, die sind gut und die liebe ich auch, wollen heute ein wenig über die Jahreslosung nachdenken. Du bist ein Gott, der mich sieht. Nicht nur mich, sondern auch dich. Genau. Und ich weiß nicht, was du damit assoziierst, welches Gottesbild du da hast. Vielleicht denkst du, oh meine Zeit, ach du grüne Neune, du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn ich Dinge tue, die dir nicht gefallen, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel. Deshalb ist es wichtig, dass man immer so ein Wort in dem Kontext sieht, die Geschichte dahinter sieht. Und ich glaube, dass die Geschichte wichtig ist für unsere Zeit heute und für die kommenden Jahre. Ich bringe es mal gleich auf den Punkt am Anfang. Hinter diesem Wort steht ein Gott, der mehr als alles andere interessiert ist auf Heilung und Wiederherstellung von Missbrauch und falschen Benutzen von Menschen. Das steht dahinter. Und da wollen wir ein wenig in die Geschichte hineingehen, die nächsten Minuten. Und ich hoffe, dass du etwas mitnehmen kannst. Wenn du eine Bibel hast, kannst du ruhig mal aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 16. Ja, 1. Mose 16. 1. Mose 16. Wir kennen alle die Geschichte. Sarah und Abraham haben keine Kinder gekriegt. Und Gott hat ihnen verheißen, dass sie Nachkommen haben werden. Obwohl sie mittlerweile in einem Alter waren, wo das nicht mehr so einfach war oder fast schon biologisch unmöglich war. Und dann warteten sie und nichts passierte. Und dann kennen wir die Geschichte. Und dann sprach Sarah zu ihrem Mann, zum Abraham, und sagte, weißt du was, meine Magd Hagar, die ist jung, hübsch und knackig, die lege ich dir ins Bett und dann wird das schon was mit den Nachkommen. Und sie wird dann direkt bei mir auf meinem Schoß, das hat man damals so gehandhabt, entbinden. Und dann ist es wie unser Kind. Gott hat sich das nie so gedacht, aber es lief so, wie es kommen musste. Und dann gingen die Schwierigkeiten los. Wir gehen ein wenig hinein in die Geschichte. Sarah, Abrahams Frau, gebar kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sagte zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr erbaut werde. Und Abraham gehorchte der Stimme. Da nahm Sarah, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und da ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger wurde ihre Herrin, also Sarah, verächtlich in ihren Augen. Hagar wurde missbraucht. Aber dieser Missbrauch war kein Zwang. Denn die Bibel macht sehr deutlich den Unterschied zwischen einer Magd und einer Sklavin. Was ist der Unterschied? Eine Magd sagt, oder ein Knecht und eine Magd sagt, ich möchte freiwillig für dich wie eine Sklavin sein. Und ein Sklave, der wurde gezwungen oder als Frau auch gezwungen, Sklave zu sein. Also Magd ist immer eine Freiwilligkeit dahinter, eine absolute Unterordnung in allen Bereichen. Du kannst über mich verfügen wie über einen Sklaven, aber ich habe mich entschieden, das zu wollen. Okay? Paulus bezeichnet sich selbst als Sklave Christi, weil er freiwillig sich dazu gemacht hat. Also dieser Missbrauch, der hier geschehen ist, der war in Einverständnis mit der Hagar. Aber was wichtig ist für uns und auch für unsere Zeit, in der wir leben, die Hagar wurde nur benutzt, weil sie etwas hatte, was Sarah nicht hatte. Es ging dem Abraham nicht um die Person Hagar, sondern um ihre Fruchtbarkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Ich denke, wir leben in einer Zeit, zunehmender Zeit, wo sich immer mehr Menschen nur noch benutzt fühlen. Sie fühlen sich als Menschen, die nur noch benutzt werden. Vielleicht auf Arbeit, da ist nur deine Leistung gefragt, das, was du kannst, das, was du leisten kannst, deine Gaben, vielleicht auch in der Familie. Und oft geschieht das auch in der Gemeinde, dass manche sich nur noch als Dienstleister sehen. Ja, wenn ich diese Gabe nicht hätte, würde ich dann auch Beachtung bekommen. Aber aufgrund meiner Gabe werde ich beachtet. Man reduziert Menschen auf das, was sie können und auf das, was sie haben und auf das, was sie einbringen können. Und das ist etwas, was zunimmt in der ganzen Welt. Man reduziert Menschen auf ihre Leistung, auf ihre Fruchtbarkeit, auf ihre Gaben. Und das hat hier Hagar erlebt. Du bringst Frucht, du bringst Gewinn für andere hervor und fühlst dich vielleicht benutzt. Ich sage dir, das ist hochgradig verletzend, wenn das geschieht. Und Gott möchte das heilen. Bei dir, bei mir, bei jedem, dem es betrifft. Und dann lesen wir in Vers 4, und er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Und als sie nun sah, dass sie schwanger wurde, wurde ihre Herrin verachtlich in ihren Augen. Was ist passiert? Hagar hat geliefert und sie hat mitgekriegt, dass sie etwas liefern kann, was ihre Herrin, der sie sich untergeordnet hat, nicht mehr liefern kann. Sie hat mitgekriegt, dass sie die bessere Gabe hat, die Gabe der Fruchtbarkeit. Und dass sie dadurch punkten kann bei Abraham und natürlich im ganzen Volk. Die brauchen mich, damit sie überhaupt wachsen als Gemeinde, als Volk, als Familie. Die brauchen meine Gabe. Und wenn das geschieht, wenn Menschen manchmal missbraucht werden, weil sie reduziert werden auf ihre Gabe, auf das, was sie können, dann kann in ihnen etwas entstehen, wenn sie nicht richtig darauf reagieren, nämlich sie fangen selbst an, sich über ihre Gabe zu definieren. Sie fangen selbst an, sich nur noch über ihre Gabe zu sehen. Aha, wenn ich das mache, wenn ich diese Gabe einsetze, dann werde ich gebraucht, dann werde ich so gebraucht, dass man mich unbedingt sehen muss. Und das ist bei der Hagar an der Stelle aus meiner Sicht ein Stück passiert. Wenn wir durch Missbrauch oder Ausnutzung unserer Gaben verletzt werden und keine Heilung suchen, kann uns das selbst zum Fallstrick werden, indem wir anfangen, uns durch unsere Gaben zu definieren. Und Gott will uns dabei helfen. Plötzlich fühlen wir uns überlegen. Wir empfinden, dass eigentlich die Rollen vertauscht sind. Da wir viel mehr drauf haben, müssten wir eigentlich die Herren sein. Müssten wir eigentlich das Sagen haben. Wir müssten eigentlich die Firma leiden. Wir müssten der Bereichsleiter sein, weil wir haben viel mehr drauf wie der Chef. Irgendwas läuft hier schief. Und wir fangen an, verächtlich auf die zu schauen, denen wir uns eins untergeordnet haben. Ob in der Familie, ob auf Arbeit, in welchem Bereich deines Lebens du dich auch da befindest. Plötzlich fühlen wir uns überlegen. Wenn du solche Gedanken kennst, von deiner Arbeit oder irgendwoher, vielleicht auch von der Gemeinde, dann weißt du, das ist ein sicheres Zeichen, dass du dich durch deine Gabe siehst, dass du dich durch deine Gabe definierst. Wenn du meinst, eigentlich müsste ich das machen. Ich wäre viel besser. Die bringen es sowieso nicht, die holen mich jedes Mal ran. Warum kann ich das nicht gleich übernehmen? Wenn du solche Gedanken hast, das wird deine Verletzungen und den Missbrauch, der passiert ist, nicht heilen. Es wird nur schlimmer an der Stelle. Gehen wir weiter. Da sprach Sarah zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Das ist oft so in der Ehe, ne? Du bist schuld. Du hast mit ihr gepennt. Nein, du hast sie mir ins Bett gelegt. Du wolltest das. Ja, aber nicht so. Schau, was rausgekommen ist. So habe ich es nicht gemeint. Kennen wir das? Nein, niemand. Nur ich. Okay. So. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, schaut sie voller Stolz auf mich herab. Bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und Abraham sprach zu Sarah: Siehe, es ist deine Magd. Sie ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut für dich ist. Oder was du meinst, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarah sie demütigte, jetzt dreht sie den Spieß um, floh Hagar von ihr. Weißt du, wenn du benutzt wirst von Menschen, die deine Gabe brauchen, und du bist verletzt und du fängst an zu denken, eigentlich müsstest du in der Position sein und du schaust verächtlich auf die Leute oder Stolz kommt hoch und die Leute spüren das, dann werden sie wieder reagieren mit Missbrauch. Sie werden ihre Macht missbrauchen. Ihre Autorität, die sie haben über dich, werden sie missbrauchen, weil sie können nicht zulassen, dass du in ihre Nähe kommst. Und Sarah hat ihre Macht missbraucht und hat Hagar gedemütigt. Wie auch immer das aussah, es könnte sogar mit Schlägen ausgeendet haben, das wissen wir nicht. Aber auf alle Fälle war es eine Demut, die Hagar so verletzt hat, dass sie von ihr floh, dass sie weggegangen ist. Wisst ihr, Chefs mit geringem Selbstwertgefühl brauchen andere, um Erfolg zu haben. Und wenn die anderen aufgrund ihrer Fähigkeit sich in ihrem Herzen überheben, wird der Chef sein eigenes Selbstwertgefühl dadurch steigern, indem er seine Autorität missbraucht. Bist du mit mir? So läuft es in der Welt. So läuft es leider auch manchmal in den Gemeinden. So läuft es manchmal in den Familien. Hagar floh in die Wüste. Und ein Engel hat sie gefunden. Wisst ihr? Wenn das geschieht in einer Situation, wo sich das immer wieder hochschaukelt, du wirst benutzt, man sieht dich nur in deinen Ressourcen, nur in deiner Gabe, du fühlst dich missbraucht, du fühlst dich überlegen, weil der, der dich missbraucht, hat eine andere Verantwortung wie du und eigentlich müsstest du die haben. Stolz entwickelt sich in deinem Herzen, weil wir noch nicht Heilung vom Herrn gegenüber dieser Verletzung rangelassen haben. Wir erleben wieder Demütigung. Was passiert? Du gehst. Du verlässt deine Arbeit. Vielleicht deine Familie, du verlässt die Gemeinde, du sagst, ich muss mir das nicht antun. Die wissen ja gar nicht, was sie an mir haben. Ich suche mir einen anderen Job. Da gibt es andere, die nehme ich mit geschmatzten Händen. Die warten nur darauf, dass ich mit meiner Gabe komme. Es ändert sich an dem, was dir passiert ist, gar nichts. Und was passiert, du wirst einsam. Weil sich das immer wieder wiederholen wird. Egal, wo du hingehst auf dieser Welt, es wird sich immer wiederholen. Das Prinzip bleibt immer das gleiche. Warum? Du nimmst den ganzen Müll mit. In die neue Arbeit, in die neue Beziehung, in die neue Partnerschaft, in die neue Familie, in die neue Gemeinde. Du nimmst diesen ganzen Rotz mit. Und es ändert sich nichts. Es beginnt das gleiche Ding von vorne. Du willst, dass deine Gabe gesehen wird, du wirst benutzt, du wirst missbraucht, reduziert auf das, was du kannst und das Ding geht wieder von vorne los. Und am Ende fühlst du dich wie in einer Wüste, alleine gelassen. Aber selbst in der Wüste, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Wisst ihr, hier beginnt Gottes Handeln. Und das ist das, was ich glaube, was Gott auf den Herzen hat. Gott kommt nicht und sagt, hey du, was machst du hier? Das macht er schon. Das Erste, was Gott tut, er zeigt dir Wasser in der Wüste. Er stellt sich nicht hin und sagt, ja, du hast ja stolz auf Sarah herabgeblickt und bla bla bla. Und hättest du schon, wärst du eher zu mir gekommen, dann wärst du ja hier nicht in der Wüste. Das Erste, was Gott tut, er zeigt dir eine Wasserquelle in der Wüste. Wir denken manchmal, ja, die werden dann irgendwann schon zurückkommen und die werden noch dankbar sein für den Arbeitgeber, den sie hatten und irgendwann werden sie wieder an der Tür stehen und klopfen. Nein. Gott sieht dich in der Wüste und er sorgt dafür, dass du versorgt wirst. Wasser ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Unter anderem. Ein Engel fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Shur. Der Engel sprach zu ihr, Hagar, du Magd. Der Sarah, wo kommst du her und wo willst du hin? Natürlich wusste der Engel das alles. Aber jetzt beginnt Gottes Ort der Heilung und der Wiederherstellung. Und dem müssen wir uns stellen. Jeder in seinem Bereich. Hier beginnt Gottes Art und Weise. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Das wusste der Engel. Aber Sarah musste sich erinnern. Ja, wo komme ich denn eigentlich her? Ich komme aus einer Vergangenheit, wo ich reduziert wurde auf meine Gabe. Ich komme aus einer Vergangenheit, wo ich benutzt wurde. Ich komme aber auch aus einer Vergangenheit, wo dieser Missbrauch mich stolz gemacht hat auf dem, was ich kann und was ich habe. Und wo ich verächtlich geworden bin gegenüber anderen, die das nicht haben und die das nicht können. Und dann sagte sie, ich bin von meiner Herrin Sarah geflohen. Und der Engel sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Hier drüber habe ich am meisten nachgedacht. Ist das nicht absurd? Ich komme gerade aus einer Demütigung und soll zurückgehen und mich wieder demütigen. Sollte sich nicht Sarah demütigen vor mir, die mich gedemütigt hat, die mich missbraucht hat, die mich benutzt hat? Abraham, der Vater des Glaubens, der Vater vieler Völker, der einfach mich benutzt hat, weil ich jung und knackig und fruchtbar bin, der hatte noch seinen Spaß. Und ich soll zurückgehen und mich demütigen. Und sie tat es. Später ging sie dann wieder weg, aber sie tat es. Aber sie tat es aus meiner Sicht, die Geschichte ist natürlich gerafft, wir sehen nicht jedes Detail, sie tat es, weil sie einen Gott begegnet hat, der sie sieht. Das ist die Jahreslösung. Sie tat es, weil in dem Moment, wo sie erkannt hat, dass sie an einem Ort ist, mitten in der Wüste, niemand da, außer der Engel, dass sie in dieser Wüste, dass Gott sie sieht und dass Gott sie nicht über das definiert, was sie ist, was sie kann, was sie geben kann, sondern dass Gott sie sieht als geliebtes Kind seiner Schöpfung. Und das ist der Punkt. Und wenn das beginnt, in unser Herz zu greifen, dann sind wir bereit, uns wieder irgendwo drunter zu geben. Weißt du, hier schickt der Engel sie zurück. Ich möchte das nicht verallgemeinern. Nicht jeder muss zurückgehen, wo er hergekommen ist. Das wäre Missbrauch dieses Wortes. Vielleicht hört der eine oder der andere, geh zurück in deine Familie, in deine Beziehung, in deine Arbeit oder wo auch immer. Aber du kannst das nicht verallgemeinern. Das muss jeder persönlich von Gott hören. Geh zurück oder geh woanders hin. Gott führt sehr unterschiedlich. Aber was Gott immer tun wird, er wird andere heilen mit unserer Demut. Warum musste sie zurückgehen und sich demütigen? Weil dadurch Sarah die Möglichkeit bekommen hat, ihr Herz zu öffnen. Für Buße, für Umkehr und für eigene Demut. Ich glaube nicht, dass Hagar einfach zurückging und gesagt hat, so, ich habe jetzt mal ein bisschen in der Wüste so ein paar Tage Urlaub gemacht. Ja, war ganz nett. Ja, einen Engel habe ich auch mal gesehen. Ja, aber ich werde schon wieder zu dir zurückkommen. So wird es nicht gelaufen sein. Hagar wird hingegangen sein und wird sich gedemütigt haben, wird gesagt haben, Stolz ist in meinem Herzen groß geworden. Und ich denke, das hat sie ohne Rechtfertigung getan. Ja, ich bin stolz geworden, weil du mich missbraucht hast, weil du mich nur benutzt hast. Das wird sie weggelassen haben. Und das knackt die Herzen von herrschsüchtigen, verantwortungslosen Menschen, die irgendwie über uns stehen, egal in welcher Art und Weise. Dieses Prinzip wird Gott immer wieder beibehalten und machen. Und da sind wir auch schon am Ende. Ich habe es gerade gesagt, die Aufforderung zurückzukehren möchte ich nicht verallgemeinern. Aber für Hagar war es heilsnotwendig und es war, das ist auch wichtig, die Vorbedingung der Verheißung. Die lesen wir dann noch. Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Und wir wissen heute, dass aus Ismael alle arabischen Länder gekommen sind. Und das sind viele. Unabhängig, ob sie manchmal viel Ärger machen oder nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber die Verheißung ist klar. Und hier kommen wir dahin. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Sie ist dem begegnet, der sie nicht definiert hat über dem, was sie hat, über dem, was sie kann, über ihre Fruchtbarkeit, sondern der sie gesehen hat als Mensch, würdig erachtet zu leben, als wertschätzend sie angeschaut hat. Wisst ihr, du bist ein Gott, der mich sieht. Denk dir mal dieses Wort mich in großen Buchstaben. Gott sieht nicht das, was ich kann, nicht das, was ich leiste. Das sieht er natürlich auch. Aber das interessiert ihn viel weniger. Er sieht dich, er sieht mich als Person. Und egal, ob uns andere benutzen, es geht in der kommenden Zeit darum, bei uns allen, dass wir unsere Identität in dem haben, der uns sieht als Person. Wenn wir diese Identität verlieren und wenn wir ihr nicht nachjagen, dieser Identität, allein Vater in dir, bin ich sowas von wertvoll, sowas von geliebt, dann werden die kommenden Zeiten sehr herausfordernd werden, weil wir die zunehmende Gesellschaft sucht Menschen, die sie benutzen kann. Und wir können dem nicht in allem ausweichen. Und wenn wir dann aus diesem Fallen reinfallen, wie Hagar, wenn wir dann Wir werden verletzt werden, auch wenn wir dann nicht zu Gott rennen und sagen, Herr, hier bin ich. Und dann kommt der Heilige Geist, schließt uns in seine Arme und sagt, ich sehe dich. Und ich definiere dich nicht in dem, was du machst, in dem, was du kannst, in dem, was du bist, über deine Stärken, über deine Fruchtbarkeit. Wisst ihr, das ist Wertschätzung. Und wenn wir lernen, uns gegenseitig mit den Augen Jesu zu sehen, dann reduzieren wir niemand mehr, auch in der Gemeinde mehr, auf die Gaben, auf die Leistung, auf das, was jemand bringt und was jemand fähig ist zu tun. Wir ehren und wir wertschätzen uns gegenseitig, weil Gott es tut. Weil wir in jedem Einzelnen Christus sehen. Jetzt konnte Hagar zurückgehen und sich demütigen. Sie hat Gott getroffen. Wisst ihr, wenn wir Gott treffen, sind wir fähig, uns zu demütigen. Uns auch wieder irgendwo in Beziehungen hineingeben. Weil Beziehungen heißt, wir ordnen uns gegenseitig einander unter. Sonst funktioniert Beziehung nicht. Wenn jeder nur der Erste sein will, dann wird es schwierig. Sie hat Gott getroffen, der nicht mit ihr schimpfte, der ihr nicht mal ihre Fehler und ihren Stolz vorhielt, aber der sie auch nicht bedauerte in ihrem Selbstmitleid. Das kennen wir ja, hast du gesehen? Der sie nicht bedauerte in ihrem Selbstmitleid, sondern ihr einfach nur Würde gab. Würde, dass ihr Herz heilte. Jetzt wusste sie, wer sie war. Und sie musste sich nie mehr über ihre Gabe definieren. Sie hat ihre Gabe weiter eingesetzt. Denn Ismael, dann sind noch weitergekommen. Das ist Gottes Ziel mit dir und mir. In einer Zeit, wo Menschen auf Fähigkeiten und Gaben reduziert werden, will Gott, dass wir lernen, unsere Identität in ihm zu haben. Wisst ihr, Deutschland wirbt im Ausland um qualifizierte Fachkräfte. Was ist das? Das ist genau das, was wir hier erleben. Deutschland will die Leute aus den anderen Nationen, Deutschland will nicht die Leute, Deutschland will die Gaben der Leute. Die müssen qualifizierte Fachkräfte sein, sonst nützen sie uns nicht, den Rest schieben wir wieder ab. Das ist unsere Geschichte, seht ihr das? Seid ihr noch mit mir? Das ist genau das, was zunehmen wird. Und da geschieht ein Missbrauch, der himmelschreiend ist. Und selbst Gemeinden, ich kriege das mit, selbst Gemeinden werben. Christen, wenn du eine Gabe hast, komm zu uns. Hier kannst du sie einsetzen, hier kannst du sie gebrauchen. Hier geben wir dir eine Bühne. Damit machen wir Menschen kaputt. Weil wir sie reduzieren auf das, was sie haben, was sie tun und nicht auf das, was sie sind. Würdig, wertgeachtet, geliebte Geschöpfe des Herrn. Wenn deine und meine Identität in ihm ist, werden wir unsere Wertschätzung von ihm nehmen. Und falls wir uns ungewollt verletzen, wird das nicht das Ende sein, da wir den Heiler kennen. Da wir den kennen, der uns sieht, wer wir wirklich sind, unabhängig von dem, was wir leisten. Wir werden uns nicht über unsere Gaben und Talente definieren, sondern über seine Liebe erkennen und wertschätzen. Das wird eine Atmosphäre, eine einladende und anziehende Atmosphäre auch in unseren Gottesdiensten sein, in unseren Zusammenkünften. Und ich freue mich darauf, das wird zunehmen. Seid ihr mit mir? Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Und ich preise dich, Herr, dass du immer wieder kommst und zu unseren Herzen sprichst und dass du uns das vorgemacht hast. Jesus, wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben dafür, was du bist für uns. Und Ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und das gehört hat, dass das wirklich in unsere Herzen hineinfällt und Auswirkungen hat für alle Zeit, die kommt. Und ich bete auch für unsere Gemeinde, dass wir ein Ort sind, wo jeder sein darf. Nicht wegen dem, was er hat oder kann, sondern wegen dem, was er in dir ist. Danke, du willst uns allen helfen und du wirst das tun. Und so segne ich euch heute Morgen mit ganz viel Freude und mit ganz viel Hoffnung und Frieden von unserem Vater, unserem Gott im Himmel, und einer guten Woche und einer guten Gemeinschaft, mit wem auch immer ihr zusammen seid, in Jesu Namen. Amen.